Genau das Thema. Anlass für die Predigt, und jetzt kannst du vielleicht mal die Präsentation anmachen. Anlass für die Predigt, also zerbrochene Herzen zu verbinden. Heute war ein Bild. Ich bete mit dem Francisco, wer ihn kennt, der weiß, wen ich meine, ab und zu mittwochs, wenn wir es einrichten können, gemeinsam. Also morgens, klar, da beten wir hier im Babyraum und dann manchmal, wenn es klappt, wenn er nicht Spätschicht hat, dann beten wir abends auch nochmal zusammen. Wir singen dann ein paar Lieder und so und beten und strecken uns einfach aus. Und na, da bleibt es natürlich auch nicht aus, dass wir dann auch ab und zu für die Gemeinde beten. Klar, wenn wir schon hier sind, ne, dann soll doch die Gemeinde davon auch profitieren, von dem Segen. Und er hatte dann so ein Bild im Gebet und so, hat er dann ein Bild gehabt und dann hat er mir das weitergegeben, hat er es erzählt. Und dann haben wir erstmal da gesessen und haben gedacht, ja, was heißt das jetzt? Also er hat gesehen einen Soldaten, ja, der war auf einem Hügel und er hatte so einen Banner, wie man das so kennt, ne, eine Armee mit einem Banner und so. Und das Banner hat er da so festgehalten irgendwie und ich glaube sogar in den Hügel reingesteckt, so nach dem Motto, jetzt habe ich den Hügel eingenommen. Aber die Pointe war eigentlich, er war der einzige Überlebende. Hinter ihm war ein grauer Himmel, ja, und natürlich das Schlachtfeld mit den Gefallenen und so. Und vor ihm aber war dann wirklich, sag mal, man kann sagen, so das verheißene Land oder wie man es auch nennen will, ja, also fruchtbares Land, Sonnenschein, ja, Blumenwiese und so. Also, ja, also gerade der Kontrast quasi zu dem, was eigentlich gerade vorgefallen war. Und dann, ja, haben wir da gesessen und haben gedacht, ja, was heißt das jetzt? Was sagt uns das jetzt? Ein einziger ist übrig geblieben, ja, die anderen sind gefallen, das ist ja eigentlich schrecklich. Und dann aber trotzdem diese Perspektive auf, ja, auf das, was eigentlich kommt. Ja, jetzt hat er gewonnen und ja, es war so, als würde er danach in dieses fruchtbare, gesegnete Land einziehen. Und wir haben natürlich drüber gebetet und ja, jetzt habe ich dann festgestellt, hey, das passt gut mal für eine Predigt. Und ich habe dann mal das Bild gegoogelt, habe so ein bisschen versucht, so ein Bild zu finden, das so ähnlich aussieht, dass man es mal visualisieren kann. Und ich fand ganz schön, bei diesem Bild sieht man das auch so ein bisschen. Also hier, ja, die Gefallenen, gut, kein Banner, sondern halt eine zerstörte Kanone, ein verletztes Pferd, ein Soldat, der so ein bisschen noch auf das hier schaut. Und hier sieht man schon so ein bisschen wieder die Hoffnung aufkeimen auf der Seite des Bildes. Ja, so, da sind keine Wolken und da kommt dann so das Licht noch durch. Und hier sieht man eher so, ne, auch von hierher, den Schatten des Krieges. Also ja, das kam dem doch schon einigermaßen nahe, was der Francisco gesehen hat. Und auch hier sieht man so einen kleinen Hügel. Ne, hier, sage ich mal, die Erde ohne Gras und hier tatsächlich ja, Vegetation. Als auch wahrscheinlich so ein Bild, ja, für Hoffnung, für neuen Anfang. Und ja, dann in der Predigtvorbereitung wurde mir auch so klar, was das eigentlich bedeuten kann. Also ich glaube, dass sogar vielleicht manche von uns noch als Kind zumindest das Ende des Krieges miterlebt haben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, manche haben es vielleicht sogar noch miterlebt oder zumindest so die unmittelbaren Jahre nach dem Krieg. Und wenn man von Krieg spricht, dann muss man, denke ich, unausweichlich ein Stück weit auch von Traumata sprechen. Also ich weiß von meinem Opa, der hat mir damals erzählt, nach dem Zweiten Weltkrieg war er noch jung. Er hatte gerade Glück gehabt, dass er zu jung war, um dann noch von Hitler eingezogen zu werden. Er war irgendwie 13 und die 14-Jährigen wurden eingezogen oder so. Also es war ziemlich knapp und er, ja, hatte so gesehen dann Glück. Auf der anderen Seite natürlich, wer hatte da schon wirklich Glück nach dem Krieg? Also er hat uns erzählt, wie sie dann hinterher ja, die Leichen aus den Kellern rausgezogen haben. Sein Vater kam dann irgendwann zurück, hatte überlebt, auch ziemlich glücklich in Anführungszeichen. Der hatte, glaube ich, 2 Bombenteppiche überlebt. Der hatte dann einen völligen Nervenzusammenbruch gehabt. Und ja, harte Zeiten, würde ich sagen. Also man kann wirklich in diesen Zeiten sagen, das war einfach Glück im Unglück. Es war ja eigentlich, es gab ja keinen, der wirklich komplett verschont geblieben ist. Und mein Opa musste dann nach diesem Nervenzusammenbruch seines Vaters die Familie leiten und ernähren. Was hat er gemacht? Na, er hat sich ein altes Fahrrad repariert, ja, hat da irgendeinen Schlauch gefunden, hat den um die Felge rumgemacht. Das war natürlich jetzt auch mehr provisorisch. Und dann ist er morgens erstmal eine Stunde radeln den Berg hoch, ins Bergwerk, hat dort gearbeitet, 12, 14 Stunden und ist dann abends wieder runtergerollt. Also das heißt, ja, fast nachts schon. Und so hat er dann seine Familie ernährt mit 14 Jahren. Also ich denke, man kann da berechtigterweise in gewisser Weise von einem Trauma sprechen. Das sind nicht die Bedingungen, unter denen ein Kind, ein Jugendlicher, gesund normal aufwachsen kann. Ja, und ich habe neulich so einen Artikel dann noch gelesen und das hat mich auch berührt. Ja, da ging es eben auch genau um diesen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Da heißt es sogar, dass bis heute sogar 30% der Bevölkerung von diesem Kriegstrauma noch Folgen tragen. Also das heißt, auch die Nachkriegsgenerationen sind davon sogar noch betroffen. Und dahinter steckt ein gewisser also nicht alle natürlich, aber einige halt, bis zu ein Drittel, schätzt man, natürlich sind es nur Schätzungen. Und da dahinter steht so ein Mechanismus, nämlich, wenn man so schlimme Dinge erlebt, gerade in jungen Jahren, dann verdrängt man das einfach erstmal. Ja, man kann quasi sagen, der Mensch geht in den Überlebensmodus. Also da geht es jetzt nicht mehr darum, wie geht es mir gerade, sondern da geht es darum, werde ich den nächsten Tag überstehen. Ja, das ist dann, sage ich mal, auch eine gewisse Sicherung in uns, weil normal wäre man ja völlig überfordert und würde ja gar nichts mehr zustande bringen, aber wir haben da eben doch auch so eine Automatik in uns, wo dann irgendwann einfach nur noch das nackte Überleben wichtig ist. Und da wird alles erstmal ausgeblendet, was schlimm ist. Ja, man kann dann da gar nicht mehr so viel drüber nachdenken, sondern es geht nur noch ums Hier und ums Jetzt. Das hat allerdings natürlich auch Folgen, das hat natürlich Konsequenzen für uns. Wenn wir so aufwachsen, kann es sein, dass eben unsere Empathie darunter leidet, weil wir unsere Emotionen ja selbst auch verneinen mussten, ja, wenn wir sowas Schlimmes erleben. Wir müssen unsere Emotionen von uns abspalten. Das heißt aber, in dem Moment, wo wir die erstmal, sag ich mal, abkapseln und irgendwie ja, verdrängen, wenn wir jetzt jemanden anders sehen, dem es schlecht geht, der was Schlimmes erlebt, haben wir ein vermindertes Empathiebefähigung. Ja? Und das beeinträchtigt natürlich automatisch dann auch unsere Beziehungsfähigkeit, ist ja ganz klar. Und letztendlich setzt sich das dann in der nächsten Generation fort. Also dass quasi dadurch, dass zum Beispiel die Eltern sehr viel Schlimmes erlebt haben, dann gegenüber dem Kind weniger Einfühlungsvermögen zeigen können. Ja, und das braucht das Kind ja, um ganz normal, sag ich mal, aufwachsen zu können, ganz unbeeinflusst sozusagen. Das Kind erwartet einfach Verständnis. Ja, das denkt ja nicht drüber nach, was jetzt die Eltern damals erlebt haben, sondern das Kind erwartet Verständnis. Ich sehe das immer wieder bei meinem Sohn, ja. Der hat gar kein Verständnis dafür, wenn ich ihm nicht zuhöre. Ja, manchmal bin ich abgelenkt, ja, für den Moment, aber der lässt nicht locker. Ja, also, und der kann dann auch laut werden. Ja, wenn ich mal gerade ja, am Nachdenken bin oder so, oder am Predigt schreiben, was auch immer, und er kommt und will mir was erzählen, dann hat Papa gefälligst jetzt zuzuhören. Ja, egal was er jetzt gerade macht. Und das ist ja nur ein kleines Beispiel, das ist ja für ihn noch nicht schlimm oder so. Hat ja keine wirklichen Auswirkungen. Aber da zeigt sich schon, die Kinder, die reflektieren das ja nicht, sondern die erwarten das, und wenn sie es dann auf Dauer nicht bekommen, ja, dann stellen sie sich darauf ein. Dann ist da auch wieder so eine Art, sag mal, eine gewisse Abstumpfung da. Also das kann sich fortsetzen, muss es nicht, aber es kann passieren. Und da, wie gesagt, das ist, was Psychologen eben postulieren. Ich meine, ne, man kann immer über die Psychologie denken, was man will. Ja, gibt ja auch Leute, die sagen, ach, all dieses ganze Gefühlsgedusel und jetzt ist der schlimm, weil er eine schlimme Kindheit hat. Das kann ja jeder sagen. Wir hatten auch eine schlimme Kindheit. Und das stimmt ja auch. Ja? In gewisser Weise trägt jeder sein Paket und nicht jeder wird dadurch gewisse Schäden erleiden, aber manchmal kann es eben dann doch sein. Und ja, damit kommen wir eigentlich zum Thema. Ich habe für heute mal eine Bibelstelle rausgesucht, die, ich würde sagen, schon was Monumentales an sich hat. Man nennt das auch das messianische Mandat, was wir jetzt gleich lesen. Also es ist ein Zitat aus Jesaja, das Jesus zitiert, steht in Lukas 4, Verse 16 bis 21. Und ich lese es einfach mal vor. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiungen zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ich weiß nicht, warum er gesagt hat Ohren. Er hätte ja auch Augen sagen können, weil sie haben ihn ja gesehen. Aber letztendlich hat er es ja vorgelesen. Ich denke, das ist, was er meint. Also Jesus bezieht jetzt hier eine Schriftstelle aus dem Alten Testament auf sich selbst. Das ist ja, was er meint, wenn er sagt, diese Schrift ist jetzt erfüllt vor euren Ohren. Ja, in dem Moment, wo sie ihn eben hören. Und jetzt ist natürlich die Frage, können wir das jetzt einfach so auf uns anwenden? Ja, jetzt da ging es ja um diese zerbrochenen Herzen, die wieder geheilt werden und so. Und da ist jetzt die Frage, kann man das jetzt einfach auf uns anwenden? Und da muss man natürlich theologisch ein bisschen aufpassen. Ne? Man kann immer ganz schnell dazu neigen, jede Bibelstelle ranzuziehen und auf einen anzuwenden. Und dann findet man manchmal Bibelstellen, die nicht so toll sind. Und dann merkt man auf einmal, wenn ich das immer alles so nahtlos auf mein Leben beziehe, kann das manchmal auch Probleme geben. Ja? Also, und dann machen manche noch das Bibelroulette, gell? Schlägen auf, Judas ging und er hängte sich. Oh! Ne? Also, ihr wisst, was ich sagen will. Ne? Das kann nicht von Gott sein, das war jetzt nicht für mich. Nochmal, das, was du tust, geh und tue schnell. Oh! Das kann irgendwie nicht so funktionieren, ja? Manchmal gibt's das ja. Man schlägt die Bibel auf und die Stelle spricht ins Leben, aber man kann sich das nicht aussuchen, so nach dem Motto, ich brauche das jetzt mal, Gott, gib mir mal eine Stelle. Manchmal klappt's, manchmal eben auch nicht. Ja, deswegen, wichtig ist einfach, wie beziehen wir das auf uns? Es geht natürlich um das Kreuz, ist natürlich völlig klar. Ja, ohne das Kreuz kann sich nichts von der Schrift des Alten Testaments erfüllen. Ist ganz klar. Und dann geht es natürlich hier auch, und das ist für einen Juden völlig logisch, der würde gar nicht an Jesus denken erstmal, es geht um die Wiederherstellung des Volkes Israel. Ja, wir wissen, die haben auch traumatische Dinge erlebt. Zwar auch so eine Art Weltkriege, ist vielleicht übertrieben, ja, aber Kriege mit Weltmachten, kann man sagen, ja, zur damaligen Zeit. Das Nordreich wurde von den Assyrern damals weggeschleift in die Gefangenschaft. Und dann, also das assyrische Exil und ja, das Südreich, also Juda, wurde ja dann von den Babyloniern in Gefangenschaft geführt. Und dann wurde der Tempel noch zerstört. Und also da waren viele traumatische Dinge in der Volksidentität der Juden passiert. Und die haben ja in der Zeit Jesu auf den Messias gewartet. Und das war für sie hauptsächlich der jetzt kommt und militärisch die Römer da mal raustreibt aus dem Land und besiegt und die Gottesherrschaft aufrichtet im Land. Ja, das war für die ein Gedanke. Das sehen wir auch nach Jesus noch. Dann kam ja die Makkabäerkriege und da wurde ja danach dann der Tempel nochmal zerstört. Ja, weil sie eben gedacht haben, Bar Kochba wäre jetzt der Messias oder so. Ich weiß es nicht. Aber wie dem auch sei, es geht letztendlich natürlich um eine Verheißung, was durch das Kreuz letztendlich auch geschehen wird. Natürlich wird Jesus das Reich Israel auch wiederherstellen. Wie das genau alles sein wird, da wollen wir nicht zu viel spekulieren, aber das ist letztendlich eigentlich erstmal der Hintergrund dieser Stelle. Kann man das denn nun auf uns beziehen? Ich denke natürlich ja, sonst hätte ich ja die Stelle nicht rausgesucht. Das wäre natürlich jetzt Quatsch gewesen. Ja. Und warum denke ich das? Also zuallererst mal, Jesus sagte ja, diese Schrift ist vor euren Ohren erfüllt. Heute, hat er sogar gesagt. Ja, damals schon, vor 2000 Jahren ungefähr. Also mit anderen Worten, in gewisser Weise hat er das sogar schon auf die angewandt, bei denen die Verheißung sich ja so äußerlich vom Kontext her noch gar nicht komplett erfüllt hatte. Ja, aber das ist ja genau, worin wir leben. Wir leben in diesem, man nennt das theologisch gesagt, eschatologischen Vorbehalt. Also, wir erleben jetzt schon, wie Gott eingreift. Das können wir erleben. Und in Jesus sind uns diese ganzen Dinge, ja, es sagt Paulus ja sogar mal explizit, in ihm sind uns all diese Verheißungen auch zugänglich, die in der Bibel stehen. Wenn wir Jesus nicht hätten, hätten wir gar keinen Zugang dazu. Ja, die Verheißungen gehören ja den Juden, sagt Paulus, ist ja klar. Das ist ja das Volk erstmal. Aber durch Jesus ist es ja für alle Nationen. Und jetzt haben wir schon diesen Zugang, aber natürlich noch nicht in seiner vollendeten Form. In Jesus ist es schon zugänglich, aber die Vollendung, wo alles perfekt sein wird, wo nichts mehr zerbrochen sein wird, wo alle Herzen geheilt sein werden, wo es keine Tränen mehr gibt, kein Leid. Ihr merkt, ich zitiere. Das kommt natürlich noch. Ich meine, das war jetzt eigentlich Grundlage. Ich denke, das wird jetzt keinen von uns überrascht haben, aber es ist einfach doch trotzdem wichtig, es nochmal zu sagen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wie das sozusagen in unserem Leben Realität werden kann. Und da kommt auch unser Bild, also das Bild, das Francisco hatte, wieder ins Spiel. Die Perspektive. Das Besondere an diesem Bild war eben, der Soldat, er schaute zurück auf das Schlachtfeld. Und ich glaube, das ist ein Bild dafür, was mit einem passiert, wenn man traumatisiert ist. Dass es kommt der Punkt, an dem einen das dann doch wieder einholt. Und an dem man quasi nicht mehr in der Realität des Hier und Jetzt lebt, gedanklich, sondern eher in der Realität von dem, was alles passiert ist. Oder zumindest in dem Einfluss dessen, wo die Emotionen geprägt sind von Dingen, die in der Vergangenheit liegen. Wo zum Beispiel man vielleicht eine Depression entwickeln kann. Ja, ich habe auch schon mit Depressionen zu tun gehabt. Und ich muss sagen, genau das hat mir letztendlich auch geholfen. Die Perspektive. Paulus sagt das ja auch mal und er hat ja vieles Schlimmes erlebt. Er wurde ja ausgepeitscht und Seenot und alles. Ich meine, der 2. Korintherbrief zählt Sachen auf, die ich nicht erleben will, die er erlebt hat. Und trotzdem sagt er, lasst uns hinschauen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also, dass wir gar nicht mehr so sehr auf das schauen, was passiert ist, sondern mehr auf das, was kommt. Genau das ist ja, was in diesem Bild drinsteckt. Vor dem Soldaten liegt der Segen, liegt das verheißene Land, liegt das, was eigentlich kommen soll. Aber er schaut zurück auf die Kämpfe, auf die Schlacht, was ihm so tief jetzt in den Knochen zu stecken scheint. Und das Problem ist eigentlich nicht, dass das nicht verständlich ist. Das ist ja ganz normal, dass es einem erstmal in den Knochen steckt. Nur solange man da immer noch weiter hinschaut, wird es auch nicht wieder aus den Knochen rauskommen. Wird es einen weiter prägen. Wird man immer tiefer vielleicht da hineinsinken. Und da haben wir ja dieses Lied gesungen. Ja, Gottes sanfte Liebe heilt unser Herz. Und das möchte er tun, indem er unsere Perspektive behutsam und sanftmütig wieder auf das richtet, was eigentlich uns schon geschenkt ist. Nämlich durch Jesus haben wir den Zugang, wie gesagt, zu diesen ganzen Verheißungen, die wir schon hier stückweise immer wieder erleben dürfen. Ja, ab und zu erleben wir mal eine Heilung, dann auch mal wieder nicht. Aber wir erleben schon Dinge und dürfen da immer die Hoffnung haben, dass dann noch mehr ist, solange wir auf dieser Erde sind. Und dann kommt der Glaube ins Spiel. Das ist genau quasi eine Definition, wie man Glaube definieren kann. Glaube ist einfach eine Perspektive, aus der wir alles betrachten. Es ist ein Blickwinkel, kann man sagen. Nämlich der Blickwinkel Gottes. Und den möchte er uns schenken. Ich habe da ein paar Beispiele. Wenn wir lesen, wie sozusagen der Übergang von Moses zu Josua geschah. Das war ja eigentlich dadurch verursacht, dass Gott eigentlich gar nicht geplant hatte, mit Josua das Land einzunehmen, sondern mit Moses. Und was passierte? Das Volk hatte keinen Glauben. Also denen fehlte die Perspektive, Gott wird uns helfen, der wird uns um Jericho herumlaufen lassen und die Mauern werden einstürzen und wir werden auch die Riesen besiegen. Die haben gesagt, oh, das sind Riesen und Hilfe, die sind so befestigt, die Städte, wie sollen wir die je einnehmen? Ja, sie war, und das ist interessant, weil selbst in der jüdischen Theologie ist es, gibt es die Position, dass das Problem war, dass das Volk zu dem Zeitpunkt noch geprägt war von dieser Erfahrung, versklavt zu sein in Ägypten. In Ägypten hatten sie ja nichts zu sagen. Die waren ja nicht mächtig, die mussten das machen, was man ihnen sagte. Ja, die waren einfach Diener der Ägypter. Und das hat sich so bei ihnen eingebrannt, diese Erfahrung, dass sie gar nicht damit rechnen konnten, dass jetzt was Neues kommt. Dass jetzt der Zeitpunkt war, wo Gott etwas veränderte. Das haben die einfach nicht gemerkt. Die haben da so noch drin gesteckt gedanklich, dass ihnen gar nicht auffiel, hey, Gott hat uns schon längst herausgeführt, ihr seid keine Sklaven mehr. Ihr seid nicht mehr die Fußabtreter der Ägypter. Ihr seid jetzt ein eigenes Volk. Ihr habt jetzt sogar ein Gesetz, ein eigenes Gesetz. Ja, ein Volk ohne Gesetz, weiß ich nicht, was das für ein Volk ist. Ja, aber das ist ja wie eine Verfassung, wie eine Konstitution, die dieses Volk ausmachte. Und das ist denen nicht bewusst geworden, weil sie gedanklich noch in Ägypten waren. Und die Folge war 40 Jahre Wüstenwanderung. Ja, Gott hat nicht gesagt, okay, komm, machen wir alle platt und dann fangen wir neu an. Ja, ich meine, das hat er mal zu Moses gesagt, aber ich glaube, er hat es nur gesagt, um ihn zur Barmherzigkeit zu reizen. Und Moses sagte, nein, die Ägypter werden sagen, du konntest es nicht schaffen mit uns hier. Und dann werden sie an dir zweifeln. Also hat Gott gesagt, na gut, okay, dann gehen wir halt 40 Jahre durch die Wüste. Und er hat das Volk trotzdem weiter versorgt. Ja, das ist sogar wundersam. Durch die Wüste hindurch, immer versorgt. Aber er hat einfach gewartet, bis die nächste Generation sozusagen am Start war, die das nicht mehr kannten. Die kannten nicht diese Mentalität oder diese Situation in Ägypten, weil sie es selber so nicht mehr erlebt hatten. Und dann waren sie dementsprechend für die Perspektive Gottes offen. Ein anderes tolles Beispiel, also ich finde, im Alten Testament finden sich sowieso immer so tolle versteckte Hinweise. Josef, als er nach Ägypten kam, dadurch waren sie ja überhaupt irgendwann dann mal versklavt in Ägypten, der hat zwei Söhne bekommen, bevor die 7 Jahre der guten Zeit vorbei waren. Und den einen nannte er Manasse. Und das bedeutet übersetzt so viel wie, der vergessen lässt. Und das heißt aber, wenn es heißt hier vergessen, ja, da sind wir wieder so bei einer Art Traumabewältigung, was auch durchaus nachvollziehbar ist bei Josef. Ja, der hat auch richtig krasses Zeug erlebt, verraten von den Brüdern, verkauft an Midianiter, und die haben ihn dann nach Ägypten verkauft als Sklave. Und dabei hat er diesen Traum gehabt, dass sich alle Brüder vor ihm verneigen werden. Und dann ist er ja eigentlich der Erstgeborene, er war der Erstgeborene. Und der Erstgeborene bekam damals den doppelten Segen, also immer doppelt so viel Erbe wie die anderen Brüder, die nach ihm geboren wurden. Die bekamen einen Teil und der Erstgeborene bekam 2 Teile. Und dann kam der zweite Sohn und er nannte ihn Ephraim, und da steckt Fruchtbarkeit drin. Gott hat mich doppelt fruchtbar gemacht. Das ist ganz schön eigentlich für die unter uns, die gern Hebräisch mögen, da ist ein Dual drin. Das haben wir gar nicht in unserer Sprache. Wir haben ein Singular und ein Plural. Und die haben eine Form für Dinge, die immer zweimal existieren. Zum Beispiel für Ohren oder Hände. Da gibt es ein Dual. Also wenn wir alle unsere Hände erheben, ist das der Plural. Und wenn nur ich meine beiden Hände erhebe, dann würden sie den Dual benutzen. Und dadurch drücken sie hier aus doppelt. Ja, weil das, ja, wie auch immer. Ich wollte es einfach mal sagen, weil ich es so schön finde. Ich mag die hebräische Sprache unheimlich gern. Und der erhielt aber dann von Jakob den Erstgeborenen-Segen. Warum? Wir sehen hier. Hier ist die Perspektive Gottes drin wieder. Ja? Gott, was Gott getan hat. Hier ist erstmal, oh, ich will erstmal alles vergessen, was hier auf der Erde so passiert ist. Und darin steckt eben dann der Grund, warum Jakob quasi sagt, das ist natürlich, muss man das übertragen auf das ganze Volk Israel ja letztendlich, ja, dass natürlich die Zukunft für Gott viel wichtiger ist als unsere Vergangenheit. Gott kann ja auf krummen Linien gerade schreiben. Das ist ja für ihn gar kein Problem. Und meine Vergangenheit, die kann ja noch so vermurkst gewesen sein. Ja, ich kann die schlimmste Kindheit gehabt haben. Das heißt nicht, dass Gott nicht mit mir etwas vorhat. Das heißt nicht, dass Gott nicht eine Hoffnung für mich hat. Das heißt nicht, dass Gott jetzt aufgibt und sagt, okay, sorry Philipp, bei dir war es einfach zu schlimm. Da reicht jetzt mein Blut nicht mehr aus. Wir haben gesungen, allein deine Gnade genügt. Ja? Und was heißt allein deine Gnade? Ja? Sola gratia, ja? Hatten wir auch letztes Jahr. Was heißt denn das? Das heißt, alles andere ist zweitrangig. Alles, was mir je passiert ist, kann noch so schlimm oder noch so gut gewesen sein. Es ist völlig zweitrangig. Ich bin nicht der, den die Vergangenheit aus mir gemacht hat, sondern ich bin der, der Gott sagt, dass ich bin. Und das ist genau die Perspektive, die uns letztendlich heilt. Ja, weil Gott, selbst wenn wir immer abgelehnt wurden von allen Menschen auf dieser Welt, noch nie jemand hat uns jemand angenommen. Gott nimmt uns an. Wenn uns noch nie jemand etwas Gutes getan hat, Gott wird uns immer nur Gutes tun. Und selbst wenn andere weiter uns Schlechtes tun, wird er dahindurch uns trotzdem segnen. Das ist zumindest sein Wille. Und das ist eine ermutigende Perspektive. Weil das heißt, ich zitiere nochmal, ich vergesse, was da hinten ist. Und ich strecke mich aus nach dem vorgestreckten Siegeskranz. Das sagt Paulus. Ja, weil, und der hatte was hinter sich, das ihn auch nachträglich als Christ noch hätte verfolgen können. Der hat die Christen verfolgt und dann hat er sich bekehrt. Und auf einmal musste er ja erstmal ein schlechtes Gewissen haben. Der musste ja erstmal merken, was tue ich hier? Ich tue genau das Gegenteil von dem, was ich dachte. Ich dachte, ich diene Gott. Und Jesus sagt, du, warum verfolgst du mich? Das ist ja nicht nur Gleichgültigkeit, das ist ja sogar Feindschaft gegenüber Gott. Also ich glaube, ja, Gott will unsere Herzen verbinden. Ich glaube, wir können das auf uns anwenden, diese Stelle. Und wenn wir genau hingucken, Jesus hat das ja in vielfältiger Weise auch getan. Er hat den Menschen so viel Güte erwiesen, so viel Gnade erwiesen. Die haben es meistens auch erstmal gar nicht gerafft, weil sie noch in ihrer irdischen Perspektive drin waren. Aber irgendwann gab es dann immer mal wieder so Momente, wo dann auch Petrus auf einmal merkte, zu wem sonst sollen wir denn gehen? Ja, du hast Worte des ewigen Lebens. Oder wo er sagte, du bist der Christus. Und Jesus sagt, weder Fleisch noch Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wir sehen immer wieder diese kleinen Wunder, wo man dann doch mal merkt, was eigentlich wirklich in Gottes Herzen über uns ist. Und ich wünsche mir so viel mehr, dass das mein Leben prägt, dass ich nicht auf das schaue, was Menschen tun, nicht auf das schaue, was hier auf der Erde falsch läuft. Und natürlich ist es gut, wenn wir versuchen, hier auf der Erde die Dinge in geregelte Bahnen zu lenken. Ich denke, da gibt es fast kein Volk, das so gesegnet ist mit geregelten Bahnen wie wir Deutschen. In Deutschland ist einfach sehr vieles sehr gut geregelt. Das muss man einfach auch sagen. Und darauf liegt ein großer Segen. Aber das ist nicht, wovon wir abhängig sind. Wir sind abhängig von Gott. Und er kann sogar aus traumatischem Lebensgefühl herausführen. Er möchte das sogar. Es ist natürlich nicht einfach, das muss man auch dazu sagen. Man muss sich Dingen stellen, die in einem drinne sind, die auch nicht angenehm sind. Man muss das, was in einem quasi verborgen ist, was man verdrängt hat, wieder hochkommen lassen. Und ja, da kommen Ängste hoch, da kommen Nöte hoch, da kommen Schmerzen hoch. Und das ist nicht wirklich immer einfach. Also ich habe das auch selbst immer wieder erleben müssen. Ich denke, jeder von uns hat vielleicht schon mal so einen Punkt auch erlebt. Aber ich will einfach heute auch nochmal Mut dazu machen, ganz bewusst zu sagen, ja Gott, ich erlaube dir mal an meinem Herzen zu wirken. Ich will wieder, ja, Hesekiel drückt es mal aus mit einem fleischernen und einem steinernen Herzen. Ja, ich will wieder ein fleischernes Herz, das sich lösen kann von den Schmerzen der Vergangenheit und ja, diesen Segen, der darauf liegt, empfangen kann. Denn wie gesagt, in Jesus. Und es wird vielleicht nicht vollends so sein. Wir werden nicht so glücklich sein wie im Himmel, das ist ganz klar. Aber es wird ein Vorgeschmack auf den Himmel sein. Und das ist doch etwas sehr Schönes. Ich möchte einfach noch beten zum Abschluss. Vielleicht können wir die Augen schließen und einfach noch mal eine Minute ruhig werden. Und Ruth, vielleicht magst du ein bisschen noch Klavier spielen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das so gesagt hast, Herr. Allein wenn wir dieses messianische Mandat lesen, dann spüren wir, welche Güte du zu uns hast. Dass du nur Gutes für uns im Sinn hast, Herr. Durch all die Schwierigkeiten und Kämpfe unseres Lebens hindurch hast du immer nur Gutes für uns im Sinn. Und natürlich wissen wir auch, haben wir alle erlebt, dass dieses Gute, was du auf dem Herzen hast, nicht immer durchkommt. Leider viel zu selten. Aber Vater, ich zumindest möchte heute mein Herz ganz neu dafür aufmachen und öffnen, dass durch mich, erstmal in mich, aber dann durch mich, immer mehr Gutes fließen kann von dir. Immer mehr Güte, immer mehr Treue, immer mehr Liebe, Barmherzigkeit, Sanftmut. Die Frucht des Geistes, Herr. Danke, dass die Frucht des Geistes durch dein Geschenk entsteht, dass du uns so begegnest und wir daraus verwandelt werden. In dasselbe Bild, wenn wir dich anschauen, wenn wir unsere Perspektive auf dich lenken, Herr. Wenn wir erkennen, weil dein Geist uns das offenbart, wie du uns liebst, Herr, wie unendlich dolle du uns liebst. Egal, was wir getan haben, egal, was uns getan wurde. Wir sind für dich so kostbar, wie niemand für uns je kostbar sein könnte. Danke dafür, Jesus, dass du das mit deinem Leben bewiesen hast und mit deinem Blut besiegelt hast. Lass uns immer wieder erkennen, dass das uns gilt, was du da am Kreuz getan hast. Lass uns erkennen, dass wir daraus Kraft ziehen können, Herr. Die Kraft, wieder neu anzufangen. Und das hinter uns zu lassen, was hinter uns liegt. Und das anzunehmen und da hineinzugehen, was vor uns liegt, Herr. Amen.